Puls.
I get it, aber es ist natürlich darüber hinaus einfach Unsinn, weil ein Rapper ja nicht besser oder schlechter wird, dadurch, dass er eine echte oder unechte Uhr trägt.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hi Schalk. Na,
bist du schon weg?
Mann, mein Urlaub wurde einfach gecancelt. Aua.
Oh, ich glaube, das geht zurzeit vielen so und anderen jetzt, wieder nicht.
Ich habe jetzt einfach den gleichen Urlaub nochmal Anfang September gebucht. Also wenn alles gut geht, haben wir 2 Shazabi-Folgen im September vom Meer. Mal schauen, ob das funktioniert.
Vom Meer, wow. Also, warum reden wir überhaupt darüber? Wir setzen mal eine Woche aus, ohne auszusetzen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ihr alle macht, aber es ist ja auch einfach mal gut, eine Woche theoretisch Ruhe zu haben, weswegen wir diese Folge hier sozusagen als Sommer-Special aufzeichnen, indem wir uns ein bisschen über zeitlosere Themen unterhalten, die wir auch schon ein bisschen, so ein paar Wochen schon mitschleppen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen.
Genau, es sind auf jeden Fall nicht die Themen, die jetzt hinten übergefallen sind oder so, sondern eher was, wo wir uns dachten, oh, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, das wird jetzt besonders interessant, da sind besondere Schmankerl drin und deswegen schaltet auf keinen Fall ab, sondern hört euch jetzt diese nice, zeitlose Sommerfolge an und dann starten wir auch schon, Falk, oder?
Genau. Also ich meine, wir sind ja ein Wochenrückblick. Ich glaube, manche haben das immer noch nicht ganz verstanden, weil irgendwie die ein oder andere Frage, aber es sind vielleicht auch einfach neue User, die mit dem Konzept noch nicht ganz vertraut sind, die wir aber natürlich zu Ultra-Shazabis machen. Und jetzt steigen wir mal in die etwas zeitloseren Themen ein und erklären und erläutern natürlich aber auch, was da alles los ist. Wir haben uns schon mal unterhalten über die Munich Wristbusters.
Wristbusters!
Und für diejenigen, die das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, um was es sich da handelt, es ist eine Plattform, die, wenn ein Rapper ein Foto seiner Uhr postet, es checken und überprüfen, ob es sich um einen Fake oder eine echte Uhr handelt. Und da in den letzten 2-3 Jahren das Uhrenthema im Deutschrap extrem groß geworden ist, weil, ich sag mal so, es ist einfacher, eine Eigentumswohnung am Handgelenk zu tragen, als die echte Eigentumswohnung mitzunehmen. Ihr wisst, es ist halt eine Immobilie, ne?
Eigentümer-Rap, okay, alles klar.
Absolut. Und wir haben uns da schon mal kurz drüber unterhalten, aber die Kollegen von rap.de haben dazu im Speziellen eine Kolumne verfasst, einen Artikel, wo sie sich darüber auseinandersetzen und der hieß Munich Wristbusters versus Rolex Rapper. Was bedeutet Realness im Jahr 2020? Wie ging es dir denn erstmal, als du den Artikel gelesen hast von Lukas Breit? Grüße.
Also ich finde, das ist natürlich irgendwie eine fortwährende Debatte und ich finde, dass es auch berechtigt ist, auf jeden Fall darüber oder sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um dem Ganzen so ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben, weil, wie wir es hier auch schon im Podcast erwähnt haben, da klatschen so zwei Welten aufeinander. Und wenn man sich die Seite der Munich Wristbusters ansieht, die sagen ja einfach nur, Leute, wir sind nicht neidisch, wir wollen nicht irgendwie Missgunst erzeugen, wir sagen euch einfach, ob Uhren fake oder real sind. Was ihr dann mit der Info macht, ist eure Sache und ich finde, dass das in dem Artikel auch relativ gut rauskam, dass es jetzt im ersten Moment gar nicht so sehr darum geht, sind die Uhren fake oder real, sondern wie ordnen die Menschen eine fake Uhr ein oder eine reale Uhr ein? Und ich glaube, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen den einzelnen Lagern, weil du hast zum einen die Leute, die sagen, das ist ja komplett, der Künstler ist real und erfolgreich und ich sehe zu dem auf, wenn der echte Uhren trägt und wenn der krasse Autos sich leistet, da ist ja diese Musikkomponente erstmal völlig weg und es geht nur um Statussymbole und die anderen sagen, ja, aber wenn das fake ist, dann kann ich den nicht ernst nehmen. Ich finde, dass so dieser erste Teil des Artikels, wo es eben genau darum geht, wie macht diese Iced-Out-Uhr, die der Künstler trägt, oder das Designer-Shirt, das der Künstler trägt, macht ihn das relevanter, wenn es echt ist? Und hat es überhaupt was mit Relevanz zu tun? Würde ich völlig zustimmen, dass man da natürlich erstmal ein klares Nein sagt und sagt, nee, auf keinen Fall. Aber dann diese Einordnung und zu schauen, ja, aber was mache ich denn überhaupt mit der Info? Also, wenn ein Künstler die ganze Zeit davon rappt, dass er nur Real Shit trägt und dann wird's als Fake entlarvt, dann sehe ich halt persönlich, ich würde mehr auf die Kunstbewertung gehen und halt sagen, okay, dann sehe ich aber dramaturgisch in der Kunst einen Knick, den ich nicht richtig verarbeiten kann. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn ein Künstler sagt, also in Amerika gibt es jetzt gerade diese, dass die Leute mit den Diamantentestern unterwegs sind in der Stadt und in Deutschland wird das jetzt auch schon nachgemacht. Und die Leute werden ihm gefragt, hey, ist das hier echtes Eis, das du da am Hals trägst? Und die Leute sagen dann, nee, es ist nicht echt, habe ich hier für 25 Euro gekauft. Das finde ich gar nicht schlimm, wenn die Leute dann sagen, haha, es sieht aus wie echtes Eis, aber der hat jetzt gesagt, dass es nicht echt ist. Nee, da ist für mich eine Realness dahinter, zu sagen, hey, das gefällt mir, ich mag dieses Bling-Bling, das ist der Glitzer, man muss dafür aber nicht so viel Geld ausgeben, ich zeige euch das hier, alles klar, cool. In dem Moment, wo ich aber als Hörerin das höre und mir denke, what the fuck, wieso grenzt er sich die ganze Zeit ab und sagt, hier, wenn ihr meine Musik konsumiert, dann müsst ihr auch damit klarkommen, dass ich echte Sachen trage und hier mein ganzer echter Drip und das stellt sich halt nicht als echt raus, dann verstehe ich halt die künstlerische Komponente darin nicht, weil ich mir denke, okay, aber was willst du dann mit deiner Kunst vermitteln, wenn du das nicht lebst? Das sind so meine Gedanken dazu. Wie geht's dir, Falk?
Also diese Realness-Debatte ist ja tatsächlich fast von Tag 1 Teil der Hip-Hop-Kultur gewesen. Und während es früher im Grunde darum ging, zu beweisen oder klarzumachen, wer jetzt wirklich zu dieser Kultur gehört und wer nicht dazu gehört, sie also deshalb auch nicht repräsentieren darf, hat sich die Realness-Debatte dann irgendwann verschoben in eine Richtung, also ähnlich, aber da ging es dann darum, ob du authentisch von der Straße bist, ob du ein echter Gangster bist, sprich die Diskussion, wo es dann, ne, wir haben das mit Loredana auch ähnlich gehabt, Xatar zum Beispiel mit seinem Goldraub, das wird dann als besonders real angesehen, weil er ja wirklich das gemacht hat und eben nicht nur davon erzählt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich das anscheinend dreht in diese Richtung von Luxuskleidung und diesen teuren Accessoires und so. Und da wird es halt dann richtig schwierig, weil ich sag mal, ganz mies, dazugehören zur Hip-Hop-Kultur könntest du, wenn du halt anfängst, dich damit zu beschäftigen, an den Orten rumhängst und sie machst, ja, die Kultur machst. Da ist also keine Einstiegshürde. Wenn du G-Shit machst, hast du jetzt auch nicht eine große Einstiegshürde. Also du musst mutig sein oder bekloppt oder, weißt du, du musst es aufbringen, das zu tun, eine Straftat zu begehen und alles, was damit zusammenhängt, also auch die Psychofix, zu denken, die Bullen stehen an jeder Ecke und kassieren dich gleich und all diese Ebenen, das ist trotz allem noch relativ leicht. An dem Punkt, wo es darum geht, Geld dafür auszugeben, etwas zu kaufen, da wird es natürlich schwierig, vor allem wenn es viel Geld ist. Also das heißt, worüber wir hier eigentlich gerade sprechen und diskutieren, ist eine Einstiegshürde, an der ja eigentlich genau das, was Hip-Hop ausgemacht hat, jeder kann mitmachen, wieder einkassiert wird, weil du ja dann eigentlich nur mitmachen könntest, wenn du Kohle hast. Also anders gesagt, du darfst nur über Geld rappen, wenn du es auch hast.
Ja.
Das ist aber eigentlich, also das ist für mich die fortgesetzte Ungerechtigkeit oder man versucht oder man akzeptiert diese Ungerechtigkeit, die ja in der Gesellschaft schon herrscht. Und das sorgt dafür, dass dann eigentlich nur Reiche rappen dürften über reiche Sachen und alle anderen dürften nur, also wenn du Hartz IV bist, dann darfst du auch nur über Hartz IV rappen. Das erscheint mir doch, wenn ich jetzt das einfach so ausspreche, müsste das doch eigentlich auch für jeden logisch sein, dass es nicht okay ist.
Ja, wobei da würde ich dir jetzt widersprechen, weil ich finde eben, das impliziert ja auch, dass Rap nur geht, wenn es so ist. Und das finde ich halt nicht. Also wir haben diese Problematik ja oft, das sieht man oft bei Rappern, die erst Straße rappen, dann werden die unglaublich erfolgreich und dann rappen die halt plötzlich über Statussymbole und so, weil das ihr tatsächliches Leben dadurch, also durch den Erfolg ist. Und ich würde es vielleicht eher als eine andere Stufe ansehen, die, ja, stimmt, für Newcomer nicht so leicht erreichbar ist, aber Newcomer haben dafür halt das große Glück, noch, also von diesem Street-Realness-Ding rappen zu können, und zwar so, dass es ihnen abgenommen wird. Und da ist es ja jetzt bei einem großen Künstler, Sido, Haftbefehl, I don't know, wenn die jetzt anfangen würden, wieder über die Einzimmerwohnung zu rappen, dann würde doch jeder sagen, hey, das ist nicht real, dass du jetzt über die Einzimmerwohnung rappst, du bist doch gar gar nicht mehr, du lebst doch gar nicht mehr so. Und es wird ja auch großen Rappern vorgeworfen. Also müssen alle über alles rappen können oder ist es halt wichtiger, im Storytelling zu bleiben und zu sagen, jeder soll halt das rappen, was real ist. Und in dem Moment, wo ein junger Rapper denkt, er muss sich eine Fake Rolex kaufen, damit er auch über Rolex rappen kann, würde ich eher künstlerisch vorschlagen, ohne dem Künstler jetzt reinreden zu wollen, aber ich finde es einen eleganteren Weg dann zu sagen, jo, ich kaufe mir die Fake Rolex, um bei eurem Scheiß mitzumachen, aber hä, wieso muss ich überhaupt eine Fake Rolex kaufen? Also das zu thematisieren und nicht einem jungen Rapper das Gefühl zu geben, du musst dir eine Fake Rolex kaufen und du musst hoffen, dass die Munich Wristbusters keine Nahaufnahme von deiner Uhr kriegen, sonst sehen ja alle, dass es fake ist. Also das ist doch irgendwie auch keine Realness, da ist doch auch keine Realness dahinter. Obwohl dann dieser Gedanke erfüllt ist, dass er mitspielen darf.
Es ist ja, also das ist ja einerseits die Kunstebene, die du da gerade angesprochen hast, aber der gesellschaftliche Faktor, der daraus erwächst, der ist ja noch viel problematischer. Weil natürlich wird es auch Künstler geben, die über eine Fake Rolex rappen können und es kommt trotzdem, es geht ja um das Gefühl, was da ist und es geht ja auch darum, also wenn ich nur im Hier und Jetzt existieren dürfte, ich habe ja eine Vergangenheit, wenn du diese Einzimmerwohnung erwähnst, ich habe eine Vergangenheit und wenn ich es da rausgeschafft habe, wieso darf ich dann nie wieder darüber rappen oder andersrum, wieso kann ich nicht über die Zukunft rappen und bis dahin fake it till you make it und trotzdem so tun, als wäre es echt. Also das sind alles für mich problematische Ebenen. Die gesellschaftliche Ebene finde ich sogar noch viel, viel problematischer, weil das ist für mich ein Punkt, den ich empfinde, an folgender Stelle zum Tragen kommt und sich zeigt, nämlich wenn Fans darüber diskutieren, welcher ihrer Rapper die teurere Uhr hat und so, dann erinnert mich das ein bisschen kinderspielmäßig an Quartett.
Ja, so, stimmt, dieses LKW-Dings, ja.
Genau, und das ist halt, okay, wenn ihr das so spielen wollt, I get it, aber es ist natürlich darüber hinaus einfach Unsinn, weil ein Rapper ja nicht besser oder schlechter wird, dadurch, dass er eine echte oder unechte Uhr trägt, sondern die Kunst, entweder packt sie dich oder sie packt dich nicht. Und wenn du einen Menschen nur dann interessant findest, wenn er diese Uhr hat oder wenn er dir sagt, sie ist fake. Also nicht nur, dass ich es uninteressant finde, ich finde die Folgen auch echt kritisch und problematisch. Und es sind noch andere Facetten dabei, die ich sehr unsinnig finde, komme ich gleich nochmal zu. Ich glaube, ich habe das ja in einer Folge auch schon mal gesagt, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass sehr, sehr viele Fans der Hip-Hop-Kultur und vor allem natürlich die, die viel Zeit haben und sich zu Hip-Hop äußern, weil sie halt den ganzen Tag im Netz hängen und Zeit haben, sind sehr junge Menschen, um nicht sogar zu sagen Kinder. Mhm. Und dass da gewisse Zusammenhänge und Dinge vielleicht noch nicht so einleuchtend sind und dass da nach der Devise agiert wird. Ja, aber ich habe ja beigebracht bekommen, du musst ehrlich sein und jetzt stelle ich fest, der hat eine Fake-Uhr und also ich glaube, dass diese Mechanik muss man mit einberechnen, dass man versteht, dass sehr viel von diesen Reaktionen oder das, was man da öffentlich wahrnimmt und das muss man bedenken, dass Rapper das natürlich auch sehen und sich auch davon unter Druck setzen lassen. Und die Munich Wristbuster, ich verstehe ihre Aussage, dass sie sagen, ey, die Bewertung liegt bei den Leuten da draußen. Wir sagen nur, ob echt oder nicht. Was daraus folgt, macht das Publikum. Ja, kann ich nachvollziehen, aber wenn das Publikum halt 10 Jahre alt ist oder im Durchschnitt, sagen wir mal 12, 14, keine Ahnung, dann muss man das mit einberechnen und sich die Frage stellen, lasse ich mich jetzt davon unter Druck setzen, dass da jemand Quartett spielen will, weil dem langweilig ist nachmittags. Ja, also, ne?
Ja, gut, ist auch die Frage natürlich, was, also, wenn es das Quartett hört ja dann in dem Moment auf, wo man sagt, ja, aber mein Rapper hat eine 300.000 Euro Uhr und denkst du so, ja, cool, okay, alles klar.
Stich,
genau. Dann endet's ja aber. Oder glaubst du, dass es dazu führt, dass der andere sagt, ah, scheiße, ja, nee, dann höre ich meinen Rapper nicht mehr, weil, also ich glaube halt, dass es nicht so weitergeht, sondern dass man halt dann in dem Moment, wo Stich oder wo hier, keine Ahnung, wo man mit einem Sieg rausgeht aus so einer Sache, ist es ja vorbei. Also ich glaube, es geht hier eher so um Storytelling und Bewunderung. Und die Bewunderung, glaube ich, hört nicht auf, nur weil man eine günstigere Uhr trägt. So. Also Beispiel Apache, einer der erfolgreichsten Künstler. Wir kommen später auch nochmal auf ihn zu sprechen. Aber bei ihm finde ich es besonders krass, weil er halt ganz klar gegen Statussymbole rappt und die Jugend das ja trotzdem hört. Also ich glaube, am Ende geht es um die Kunst und um die Realness viel mehr, als dass der Künstler bei so einem Quartett gewinnt.
Naja, die Folgen sind halt der Druck, der erzeugt wird. Also es wird ja ein Druck ausgeübt durch die Diskussion darüber, durch, dass du eben mit dem höchsten Trumpf stechen willst. Und dann gilt ja auch nur der als das Beste. Und das übt, wie gesagt, einen Druck aus auf die Leute, die eigentlich nicht mitmachen können. Ich will es mal anders formulieren. Wenn Hip-Hop die Bewegung war zu sagen, ey, ihr macht da eine Party, aber ihr lasst uns nicht mitspielen. Dann kommen wir jetzt und treten euch die Tür ein und dann sind wir auf eurer Party. Mhm. Das ist theoretisch Stress ohne Grund. Es ist eigentlich Stress mit Grund, aber klingt besser, wenn man sagt, es ist ohne Grund. Und die Frage, die Hip-Hop sich nie selber gestellt hat, ist, was machen wir eigentlich, wenn wir auf dieser Party jetzt sind? Wir sind jetzt hier und jetzt sind wir gleichberechtigt. Das war ja der Gedanke und das Ziel. Und die Leute, die sozusagen auf der Party schon waren, da entsteht jetzt ein Druck, dass man sagt, ja, okay, ihr seid jetzt hier, aber ganz ehrlich, wir sehen euch ja und wir wissen, dass euer Stallgeruch nicht richtig ist. Wir fanden euch vorher scheiße und wir finden euch jetzt scheiße.
Ja.
Und jetzt ihr seht aber auch aus wie wir. Also ihr tragt dieselbe Kleidung, ihr tragt dieselben Uhren und so. Ja, okay. Wir checken, die Uhr ist nicht echt und dadurch unterscheidet ihr euch dann doch am Ende von uns. Das heißt, da findet eine Bewertung, eine Unterscheidung statt und die also sozusagen fälschlicherweise auf der Party sind, die werden dadurch wieder charmant rausgeschoben und da sind zwei Ebenen bei, die mich ein bisschen nerven. Ich fange mal an mit der, weil du hast Apache erwähnt, ne?
Ja.
Und Apache, das ist theoretisch schon ein bisschen das Folgethema, nämlich die Sinnsuche, die im Deutschrap und im Rap im Allgemeinen stattfindet. Und wenn Rapper eben ihr Ziel mal erreichen, Millionär zu werden, ich vermische jetzt mal beide Themen, weil das passt jetzt, wir kommen,
ja.
wir springen da jetzt hin und her. Okay, also Apache hat ja letztens in einem Song gerappt, 30.000 an meinem Arm, während ich Yegi-Cola trinke. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Und genau dieselbe Geschichte habe ich unabhängig voneinander von zwei unterschiedlichen Personen, die haben die mir privat erzählt, ihre Erlebnisse, dass sie in einem exklusiven Restaurant gesessen haben und die Bedienung war halt voll arrogant, hat die wie ein Stück Scheiße behandelt und dann hat er halt den Arm gehoben und seine sehr teure Uhr ein bisschen geschüttelt und dann waren die gleich alle viel, viel netter.
Mhm.
Und da hat man mir dann auch gesagt, ey, weißt du, ich bin ein K-Wort, hat er gesagt, ich bin ein K-Wort und ich werde halt besser behandelt, wenn ich denen zeige, hier guck mal, ich kann es mir leisten. Und das ist sozusagen wie die Eintrittskarte in diesen Club, von dem ich spreche.
Ja.
Und die Oberschicht, von der Apache rappt, ist ja genau dasselbe. Und da tauchen bei mir diverse Fragen auf. Also, nämlich die erste ist, warum wollt ihr eigentlich mit diesen Leuten am Ende des Tages abhängen? Weil die Leute haben doch gar keinen Bock auf euch. Die haben dann, das ist okay, die behandeln euch dann netter, wenn sie merken, der hat Kohle, aber eigentlich ist eine innere Verachtung immer noch da. Und als Antwort habe ich erhalten, ey, es hat zwei Ebenen. Erstens, ich möchte denen das Maul stopfen. Ja, ich möchte denen zeigen, eure Meinung ist scheiße und ich kann hier bei euch rumhängen. Und das wäre sozusagen immer noch eine Protesthaltung. Aber ich bemerke auch Rapper, die diesen Protest nicht haben, sondern die das verstärken, die mitmachen. Also die sagen, hier, guck mal, meine Uhr ist wirklich echt. Das heißt, sie unterwerfen sich real der Bewertung.
Ja.
Und das Damit hat man verloren. Dann hätte man gar nicht erst starten brauchen. Dann hätte man gleich da bleiben können, wo man herkommt.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich verstehe total die Zeile von Apache und er sagt ja auch nicht bei unserer, sondern bei dieser Oberschicht. Also er grenzt sich ganz klar ab und sagt, ich gehöre nicht zu dieser Oberschicht, aber ich will mir da Respekt verschaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Menschen, also die, wenn wir über diese Oberschicht sprechen, ob so eine Uhr, eine Eintrittskarte in eine Freundlichkeit ist, die fake ist, oder ob man sich durch solche Symbole so eine Gesprächsgrundlage schafft, die auf beiden Seiten respektvoll ist. Ich kenne das selbst, dass man irgendwie so ins Einkaufshaus reinkommt oder irgendwo hin und die Kassiererinnen schauen einen so mit dem Arsch an, weil die checken einen kurz und sehen so, okay, junger Mensch, irgendwie Sneaker an, keine Ahnung, der wird kein Geld ausgeben, I don't know. Und dann interessiert man sich für so ein paar Teile. Am liebsten kauft man auch irgendeins, dass man kurz zeigt, hier, ich kaufe wirklich was, könnt ihr mich jetzt beraten? Und dann wird man beraten. Und ich war da ganz lange irgendwie so total anti-anti und dachte mir so, ey, ich will da nicht mitspielen. Wenn du aber eine gewisse Form von Freundlichkeit hast oder denen durch einfache Kniffe vermittelst, ich will was kaufen und du dann beraten wirst, dann gehst du am Ende raus und vielleicht ist es fake, vielleicht könnte man sich sagen, hätte ich mich jetzt daneben genommen, hätten die mich nicht bedient. Aber man geht oft auch mit so einem Gefühl raus, oh, zum Glück hat das jetzt so geklappt. Und ich glaube, dass Apache das nicht nur macht, also diesen Respekt bei der Oberschicht, der bringt einem ja was. Und wenn man dieses Spiel mitspielt und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die Rolex, um eben zu zeigen, ich bin zwar das K-Wort, aber hier, ich habe jetzt irgendwie mein Statussymbol, das mir die Eintrittskarte in einen normalen Umgang bringt, dann kann ich aus der Sicht des Künstlers das total verstehen, dass man dem nacheifern will, weil es angenehmer im Alltag ist. Ich stelle es mir zumindest angenehmer vor. Und jetzt kann man sagen, okay, man kann sich aber auch komplett dagegen wehren. Ich verstehe aber, dass man ein angenehmes Leben haben will. Und Apache hat es in ganz vielerlei Hinsicht. Und dass du das da dann nicht aufhören willst, kann ich nachvollziehen. Und ich finde es da sehr schwer, von außen zu sagen, ja gut, dann machst halt einfach nicht mit und werd halt einfach scheiße behandelt. Ist doch deine Entscheidung, sei doch stark. Manchmal hat man ja auch die Stärke nicht oder will die gar nicht haben und nicht jeden Tag kämpfen. Und die richtige Lösung, außer zu sagen, unterwerf dich nicht diesem System, also dieses unterwerf dich nicht diesem System ist ja immer mit ganz viel Kraft und Aufwand verbunden, weil du wirst dann nicht gefallen und viele Leute wollen gefallen. Und ich finde es schwer, Leuten einfach so den Rat zu geben, ja gut, dann unterwerf dich halt nicht. Siehst du da irgendwie eine Lösung? Siehst du eine Lösung, die so ist, dass man friedlich trotzdem leben kann, ohne diese ganzen Diskriminierungen im Alltag zu haben? Weil die sind ja dann trotzdem da, wenn du dich dem System nicht unterwirfst.
Also ich sag mal so, das sind ja auch exklusivere Orte. Die Frage ist halt, ob es die wirklich so braucht. Mhm. Und ob es diese Zugangsbeschränkungen, also es geht ja um Teilhabe. Ich möchte gleiches Recht haben, gleichberechtigt sein und teilnehmen an diesem gesamtgesellschaftlichen Leben. Und wieso muss ich jetzt eigentlich nochmal in diese, das sind ja auch nur andere Ghettos. Ja, das sind halt besser aussehende Ghettos, aber das Problem ist eigentlich nicht so sehr, wie es aussieht, sondern vielmehr die Menschen und der Mindstate, auf den ich da treffe. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich glaube, dass sehr viele Leute sehr falsche Vorstellungen davon haben, was da stattfindet, weil das, was wir da sehen, ist auch nichts Neues. Also das gab es schon immer. Früher nannte man das halt einfach Neureiche, ja, das war schon der despektierliche Begriff dafür. Das gab es schon, als dann der Adel irgendwie langsam verarmte, aber irgendwie Industrielle angefangen haben, Geld zu haben, wo dann der Adel gesagt hat, ja nee, die wissen gar nicht, wie das geht hier alles und so. Das sind schlechte Menschen. Und also diese Ebene, sich da rein zu begeben, sehe ich jetzt, dass das sehr viele Rapper durchmachen, weil sie halt teilweise in relativ kurzer Zeit wirklich zu sehr viel Geld kommen. Und auch hier, es ist ja immer dasselbe. Du rennst diesem, man nennt das ja, ne, drüben in Amerika ist es der American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mal abgesehen davon, dass wie schwer das auch heutzutage ist, aber es gibt diese Rapper, die diesen dann German Dream irgendwie in relativ kurzer Zeit hinkriegen. Und wir haben uns da auch schon mal im Podcast drüber unterhalten, dass wir beobachten, dass Rapper irgendwie so, obwohl sie wohlhabend sind und man denkt, dann geht's ihnen gut, es denen offensichtlich nicht so gut geht. Und als Beispiel würde ich da zum Beispiel mal UFO nehmen, denn ja. der hat letztens Folgendes gepostet: Nach 3 Nummer 1 Alben, 20 Top 10 Singles und über 2 Millionen verkauften Platten muss ich mir eingestehen, dass der ganze Erfolg und der ganze Ruhm mich letztendlich nicht glücklich machen. Ich dachte, nach all der Arbeit werde ich endlich wissen, wie es sich anfühlt, angekommen zu sein. Das ist der Schlüssel, Schlüsselsatz, ne? Aber kein materieller Erfolg kann mir das geben, was du mir gibst. Scheiß auf 500k Diamantenketten, scheiß auf 1000 Euro Rothschildweine, scheißegal, wie sehr ich versuche, mich zu betäuben, du lässt mich einfach nicht los. Ich muss erstmal klarkommen und mich auf das wirklich Wichtige im Leben fokussieren, sie. Damit meint er Tiffany. Und ja, das ist natürlich auch ein Text, der schon darauf hinweist, ich arbeite an einem Album. Und
wollte ich gerade sagen. Also,
ja, aber nichtsdestotrotz nehme ich ihm das ab. Wir haben wir haben ja schon oft gesehen, dass er offensichtlich nicht wirklich glücklich ist. Wir haben darüber gesprochen, dass er diesen Song hat, wo er sagt, du kannst nicht mit mir reden, wenn ich kein Geld habe. Mhm. Unter diesen Sätzen hier interpretiere ich das tatsächlich inzwischen so rum, dass er eigentlich die Reaktionen verdeutlicht, mit denen er konfrontiert war. Du kannst nicht mit mir reden, wenn du kein Geld hast. Und er sagt, ich habe aber Geld. Ja, okay, dann können wir reden. Das ist halt pervers.
Ja, und es passt sehr gut zu einem Tweet, den Chefcat am 18. Juli gebracht hat. Und da schrieb er, alle, die mit Trash-Mucke Millionäre geworden sind, jetzt könnt ihr wirklich geilen Scheiß machen. Jetzt seid ihr unabhängig. Was sind eure Träume gewesen, als ihr angefangen habt, Musik zu machen? Alle, Doppelpunkt, Geld. Und
genau.
Was ich daran so krass fand, es ging auch dann in der Woche, das war echt interessant, ging auch noch so ein Tweet rum, wo ein Dude irgendwie in Amerika geschrieben hat, when I'm rich, all my homies getting therapy. Also was macht man mit all diesem Geld und was macht man auf der künstlerischen Seite? Die eine Sache ist dann die künstlerische Sache, finde ich, merkt man bei Crow relativ krass. Da hat man gemerkt, er hat diese ein, zwei Alben gebraucht, wo der erstmal unabhängig wurde. Und das, was er dann gemacht hat, war ja einfach, also da habe ich so ein bisschen diesen Spirit gespürt mit, was machst du, wenn du reich bist und dir alles erfüllen kannst, auf einer künstlerischen Ebene. Ich probiere mich aus, ich erfinde mich neu, ich kann mir leisten, was zu machen, was nicht gefällig ist, was vielleicht irgendwie meine Stani-Fans überraschen wird und vielleicht auch irgendwie vergraulen wird. Und dann die andere Seite, was mache ich privat, also ich denke mir ganz oft, hatten wir ja schon mit Drakes Haus oder hier K1s vermeintliches Haus. Wie richtet man sich ein, wie gestaltet man sich sein Leben, wenn man frei entscheiden kann? Und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr Statussymbole, aber auch Häuser und so einem Ideal entsprechen, wo ich mir immer denke, okay, der Rapper richtet jetzt so ein, wie er denkt, dass sich ein reicher Rapper einrichten würde. Und ich finde, in Amerika ist das manchmal noch ein bisschen anders, wenn man sich so die Architectural Digest Videos reinzieht von Rappern. Die haben dann oft so, keine Ahnung, mal einen Sneakerraum, weil sie sagen, ey, seit ich klein bin, sind Sneaker mein Ding. So, das ist meine Passion. Und du siehst an dem Raum, das ist nicht nur so Show-off, hier große Wände mit Sneakern, sondern da stehen dann so ein paar Schuhe drin, wo man sieht, die haben sich da so einen persönlichen Schrein, so einen Raum gebaut, der so ihre Träume nochmal so verbildlicht. Und bei ganz vielen anderen Rappern, ich meine, vielleicht ist das Sneaker-Beispiel auch, das ist ja auch eine Form von Statussymbol, aber keine Ahnung, sich einen Basketballplatz zu bauen, weil man sagt, ich liebe Basketball spielen, ich will morgens um 6 rausgehen und Basketball spielen. Solche Sachen finde ich irgendwie, da geht mir das Herz auf, weil ich mir denke, die Person erfüllt sich hier gerade einen Traum, der mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Und wenn du dann so Häuser reinsiehst, wo du dir denkst, also mal abgesehen davon, dass es ungemütlich aussieht, ist ja jedem selbst überlassen. Vielleicht gibt es auch Leute, die das gemütlich finden. Aber wenn ich so jeden Raum ansehe und die sagen dann dazu, ja, das hat der Star-Architekt eingerichtet. Und ich denke mir so, ja, cool, ist ein super Resümee für den Star-Architekten. Aber wo bist du denn in dem Raum? Wo findest du denn statt in diesem Haus? Oder fügst du dich einfach copy-paste in ein reiches Haus ein und zeigst, wie man leben würde, wenn man reich wäre? Da sehe ich sowohl bei der Kunst als auch bei der Lebensgestaltung super viele Punkte, wo ich mir denke, das müssen vielleicht Leute, die zu Geld kommen, noch viel mehr lernen, dass sie sich damit ein Stück weit Freiheit erkaufen. Und die Freiheit hat, klar, die Eintrittskarte ist die Sorglosigkeit durch das viele Geld, aber das, was du damit machst, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den du dir die Freiheit musst du dir selbst erlauben. Und ich habe das Gefühl, dass es sich ganz viele Rapper musikalisch und lebensgestaltungstechnisch gar nicht erlauben.
Ich finde interessant, dass du von Freiheit sprichst, dass man sich die Freiheit erkaufen kann, weil wenn dem so ist, heißt das, dass alle, die kein Geld haben, nicht frei sind, was ja auch beobachtbar ist. Deine Möglichkeiten sind massiv eingeschränkt, wenn du kein Geld hast. Das heißt, frei ist nur der, der Geld hat.
Ja.
Und das ist in sich geschlossen schon mal ein ziemlich belastendes Statement und eine belastende Vorstellung, weil das wiederum erklärt, was wir da draußen sehen. Also der Druck,
ja,
dieses Geld zu erreichen, dahin zu kommen, weil man dann frei ist. Und dann sind sie theoretisch finanziell frei, aber, und das ist der Gag, die, ja, die vorher schon frei waren, sagen ihnen, ihr seid aber keine richtigen Freien. Ihr seid nur richtige Freie, wenn ihr genauso wie wir seid und agiert. Und dann respektieren wir euch auch erst in 2, 3 Generationen, weil, ne, was ich vom Stallgeruch gesagt habe, ihr seid am Ende des Tages immer noch diejenigen, die hier eigentlich nicht so richtig was zu suchen haben. Das ist sehr problematisch und eben die Rapper müssten sich selbst die Frage stellen, ob sie bereit sind, die Mechaniken und die systemischen Drücke zu unterstützen, die dazu geführt haben, dass es die Orte gibt, wo sie selber nicht sein wollen und, ja, weglaufen wollen. Also die unfreien Orte, von denen sie, ja, in die vermeintliche Freiheit flüchten. Was, wenn man es dann paradox, genau, ja, betrachtet, bedeutet, dass eigentlich die Unfreiheit genau da beginnt, wo ich mich diesem Diktat unterwerfe. Also wenn ich sage, ich unterwerfe mich deiner Bewertung, ich bin also nur dann cool und real, wenn ich diese Rolex habe, das ist die eigentliche Unfreiheit.
Ja. Aber ist natürlich schwierig, weil, also das finde ich auch, liegt sehr in diesem Tweet von Chefkid, liegt eigentlich schon so ein bisschen die Antwort, nämlich all die Trash-Mucke-Millionäre, also Leute, die sich, also er betitelt das jetzt als Trash-Mucke, ich glaube, es geht dabei eher so drum, wenn du ein Künstler bist, der heute Erfolg hat, dann hast du dich in jedem Fall irgendeiner Form irgendwann angepasst. Das erzählt nahezu jeder Künstler, dass es Unstimmigkeiten mit dem Label gibt, dass man irgendwann wegkommt von dem eigentlichen Mädchen oder Junge, der mal von der Rap-Karriere geträumt hat, hinzu, nee, wir machen das so, nee, das muss so funktionieren. Also du unterwirfst dich, um an Geld zu kommen, einem System, und dann kommen die Leute an und sagen, ja, aber jetzt hast du ja Geld, jetzt unterwerf dich nicht mehr dem System. Also alles, was du erlernt hast, um an Geld zu kommen, nämlich Unterwerfung, wie bin ich gefällig, wie kann ich diesem Druck, diesem System genügen, dann hast du das, machst es, hast Erfolg und dann heißt es plötzlich so, und jetzt flieg, du bist frei, du kannst machen, was du willst. Und ich kann schon gut verstehen, also ich finde die Frage von Chefkid berechtigt. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Tweet ist, um Leute, die da oben sitzen, it's lonely at the top, um denen zu sagen, mach was damit, nutze es und sei dankbar und geh raus und sei frei. Aber ich glaube, dass, also ich kann gut verstehen, dass es Leute gibt, die dann an der Spitze relativ ratlos stehen und sagen, jetzt bin ich jetzt frei oder nochmal in 2 Alben oder hä, was soll ich jetzt hier genau machen? Und das ist natürlich eine einfache Flucht, dann zu sagen, okay, ich nehme den Architekten, der mir das Haus einrichtet, ich hole mir die Songschreiber, die mir jetzt Texte schreiben und so, aber dass das nicht wirklich mit der tatsächlichen Freiheit zu tun hat, die vielleicht auch von Anfang an ein Bild sein kann, das verstehe ich sehr, sehr gut. Also dass es da so eine gewisse Hilflosigkeit gibt, was, wenn jemand plötzlich so schlagartig reich wird.
Die Craziness ist ja auch, wenn man sich mal Folgendes auch vergegenwärtigt, der Rapper, der zu Erfolg kommt, ist ja theoretisch sowas wie der Diplomat der Fans. Ja? Also er ist von den Fans fast losgeschickt. Also er wird zumindest dafür ausgewählt, jetzt diesen Erfolg zu haben und diesen Traum zu leben, an dem man selber nicht so rankommt. Ja? Und deswegen bewundert man den Rapper. Und der geht seinen Weg, der wird Millionär und der fängt dann plötzlich an, zu sagen, ey, more money, more problems. Ich habe hiermit zu tun. Drake wird es ja auch gern vorgeworfen. Der jammert immer über seinen Erfolg. Wir haben hier auch schon über Bowser gesprochen, der davon rappt, dass er am liebsten wieder Pommes rot-weiß essen würde, wo man eigentlich sagen kann, Digga, mach doch einfach. Ja, wer hält dich denn auf? Pommes rot-weiß kann sich jeder von uns leisten. Und Ich glaube aber, dass hier ein großes Missverständnis ist und dass hier der Vorwurf des Jammerns und das, was ich auch gerade eben gesagt habe, dann mach doch einfach, dieser Vorwurf ist eigentlich unfair. Man müsste das eigentlich als Fanschicht oder Beobachter anders bewerten und sagen, ey, das ist jetzt so mein Diplomat, der hat sich das da angeguckt, wo ich selber nicht rein darf. Ja, ich darf in diesen Club nicht, weil ich die Rolex nicht habe. Und der guckt sich da um. Und der bemerkt plötzlich, ey Alter, der Hummer, der Rothschildwein, das was UFO gesagt hat, ne, das ist eigentlich egal. Das bringt mir nichts, weil die Frau, die ich liebe, ich habe ein Problem, wir kommen mit unserer Beziehung so nicht klar. Und das ist das Eigentliche, was mich theoretisch glücklich oder unglücklich macht. Und der Rothschildwein, das ist am Ende des Tages alles, ist nice to have, aber ist nicht so wichtig. Und dass dann die Fans das nervig finden oder eben beiseite schieben, also weil das sind oft auch die Songs, die am wenigsten erfolgreich sind, wo es um solche Thematik, also diese Rückkehr- oder Rückbesinnungsthematik oder die Erkenntnisthematik, die wird beiseite geschoben und es wird immer nur gesehen, ja, aber du trinkst ja trotzdem den Rothschildwein und ich will das auch und wenn du jetzt mir sagst, dass das egal ist, dann will ich das nicht hören. Und das, deswegen sehen wir in Innenstädten Diamantentester, wie viel ist dein Outfit wert, Rumläufer, Filmer und also die Leute, ich will es mal anders versuchen zu erklären, mir hat letztens jemand geschrieben, ich solle ihm bitte Songs nennen von Straßenrappern, die er einem Verwandten, jungen Menschen, Teenager vorspielen möchte, weil der abdriftet, der sozusagen abstürzt in so eine Ecke, wo die nicht wollen, also ne, illegal Geschichte, Straße und so weiter. Und ich soll ihm bitte Songs nennen, wo gesagt wird, dass das schlecht ist. Also, aber von Straßenrappern. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, ey, es gibt tatsächlich hier und da Songs. Wir haben hier, ne, wir haben über den Farid Bang Song gesprochen, von Haftbefehl, der Mann im Spiegel und es gibt so einige. Aber das wollen die nicht hören, die Fans. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen, der Fan sucht sich den Rapper aus, von dem er das hören will, was er sowieso interessant findet. Ja. Und wenn dieser Rapper plötzlich anfängt, Dinge zu erzählen, die den nicht interessieren, dann nützt es nichts. Es wird immer so dargestellt, als würden die Rapper etwas sagen und die Zuhörer machen das dann. Wie so dumme Schafe, die marionettenmäßig, das ist aber nicht richtig. Es funktioniert so, dass ich mir den Rapper aussuche, von dem ich das gesagt bekomme, was ich eigentlich sowieso hören will. Und wenn der plötzlich anfängt, mir zu sagen, geh bitte zur Schule, mach deine Ausbildung und so, dann ignoriert man das, dann wendet man sich dem anderen Rapper zu. Das heißt, für mich, dass man das zwar, also ich kann das verstehen, aber hier kann ich dann nur an die Fans appellieren und sagen, ey, überleg doch mal, wenn so jemand wie UFO das sagt und der diese Weine getrunken hat und diese Ketten gekauft hat und der also weiß, wie das da ist, mit der Rolex oder der noch teureren Uhr ein bisschen zu schütteln und der sagt, das ist scheiße hier, wieso wollt ihr da eigentlich immer noch, also wieso ist es immer noch der Traum?
Ja.
Das ist so crazy dahinter, finde ich. Es ist wirklich verrückt.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde jetzt mit Apache und es gibt ja inzwischen immer wieder junge Künstler, die sich dem nicht so unterwerfen. Ich bin gespannt, wie wir dieses Thema in 1, 2, 3 Jahren besprechen, weil ich glaube, dass es schon irgendwann so einen Twist oder einen Meltdown in irgendeiner Form gibt. Gerade finde ich, sieht's aber trotzdem, also immer wenn wir drüber sprechen, geht's mir danach so, dass ich mir denke, oh, das hängt mir so schwer auf der Seele so. Also das macht einen ja irgendwie auch traurig und bedrückt. Drückt ein und ich bin gespannt. Ich meine, Rap hat immer irgendwie kreative Lösungen gehabt, um Probleme irgendwie zu umschiffen oder vielleicht so auszuleben, dass man irgendwann denkt, okay, it's enough. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Aua.
Ja, also ich sag mal so, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus und wenn du dir das historisch einfach auch mal anguckst, dieser American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär, dieses Versprechen, dass da so im Raum steht, aber ja eigentlich, also ob es eingelöst wird oder nicht, das ist ja immer die große Frage. Und alle Forschungsergebnisse deuten ja darauf hin, dass das eigentlich fast verunmöglicht ist. Also die Aufstiegschancen, wenn man jetzt deutsche Zusammenhänge nimmt und die Forschung darüber, dann wird einfach klar, dass die Leute in dem Milieu, in das sie geboren werden, auch bleiben. Das heißt, diese Hürden, von denen ich gesprochen habe, diese Einstiegshürden, diese Zäune, die da eingezogen werden, die sorgen dafür, dass das sich möglichst auch nicht groß ändert. Und daraus erklärt sich natürlich auch, dass dieses Neureichen-Ding, dass da kein Bock herrscht auf diese Neuen, die sollen gefälligst da bleiben, wo sie sind. Das ist Realität und ich befürchte, dass das eher noch verschärft wird. Oder anders, dass es einen Kampf darum geht. Wir sehen ja, also Black Lives Matter und auch Fridays for Future potenziell, das sind alles für mich auch Kämpfe um eine gerechtere und vernünftigere Verteilung der Zusammenhänge. Und ich glaube, also wir sehen ja relativ wenig Bewegung auch darin. Also ja. Die Sachen sind ja manifestiert. Ich glaube, dass die Kämpfe darum nur noch extremer werden. Und ja, deswegen das, was du beschreibst, dass einem da der Kopf raucht, das habe ich mindestens einmal in der Woche, dass ich mir denke, oh, okay, danke, ich muss mich jetzt mal kurz hier rausnehmen, weil sonst platzt mir der Schädel irgendwie.
Ja.
Und ich glaube nicht, ich befürchte, es wird nicht viel besser werden. Eher alles noch verhärteter, verkrusteter. Die Frage ist, ob die Rapper da mitspielen oder nicht. Das ist eigentlich die für mich große Frage.
Ja, und vielleicht
Fanbase
auch die Lösung.
Ist nochmal die nächste Ebene, genau.
Falk, ich würde gern mit dir über einen Artikel sprechen, der von Jan Limpert bei Puls geschrieben wurde. Und zwar geht es um das große Thema, wie die Musikindustrie die Facetten von Rap ignoriert. Also es geht so ein bisschen darum, dass die Musikindustrie, man hat so diese großen Einteilungen, Rap, Urban, Pipapo, aber dass dadurch eben so ein bisschen diese kleinen Nuancen verloren gehen, beziehungsweise es wird von Labels nicht richtig gekennzeichnet. Wir unterhalten uns hier auch oft drüber, was ist dieser Track jetzt? Ist es jetzt klassisch das oder klassisch dieses Genre? Und mich würde interessieren, du hast den Artikel ja vorgeschlagen, um den heute zu besprechen. Was fandst du daran interessant? Wie ging es dir damit?
Also die Grundthematik, die du schon beschrieben hast, da ging es dem Jan Limpert als Beispiel zum Beispiel darum, dass ein Song wie Free Ghost von Kanye und Kid Cudi für ihn streng genommen ein Rocksong ist. Also er stellt die Frage, ist das nicht ein Rocksong? Kann man Post Malone konsequent als Rapper bezeichnen? Ist Lil Nas X Old Town Road mit Billy Ray Cyrus Country als Trap? Und wir haben uns hier ja auch schon mal darüber unterhalten, ob Bowser, also sein größter Hit, nicht eigentlich eher R&B ist, statt Deutschrap. Und wir haben über diese sozusagen Annektierung dieses Songs gesprochen und dass es vielleicht besser gewesen wäre für Deutsch und R&B, wenn man das auch so tituliert hätte. Und genau in diese Lücke da stößt Limpert mit seinem Artikel,
ja,
und der Frage. Und also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es wird einfach immer schwieriger, weil ich sag mal so, die Kreativität sorgt dafür, dass es wahnsinnig viele Kreuzüberschneidungen gibt zwischen unterschiedlichen Genres. Das ist ja auch das, was spannend ist. Also wie willst du Musik neu und aufregend machen, wenn nicht durch solche Experimente, die dann vielleicht zu neuen Genres führen können.
Mhm.
Und Rapmusik ist in seinem Grundwesen schon immer ein Chamäleon gewesen.
Ja.
Wenn du es runterbrechen willst auf seine Basics, dann ist es Sprechgesang auf Rhythmus. Und der Rhythmus, ob das jetzt Funk, Soul, Grime, House, Disco oder eben Rock'n'Roll ist eigentlich egal. Weswegen in dieser Definition ja zum Beispiel Casper auch Hip-Hop ist.
Ja.
Und Deutschrap. Ich aber natürlich, wenn ich das so ausspreche, sofort ganz viele Leute auf den Palisaden habe, die demonstrieren und sagen, nein, Moment mal, das kann aber nicht sein, wie.
Das ist kein Rap für mich.
Genau, und diese Streitigkeiten, darum geht's Limpert aus der Sicht der Musikindustrie, weil die Musikindustrie natürlich nicht dafür gesorgt hat, dass Bowser als R&B, der Song als R&B-Song angesehen wird. Und das ist erstmal so die Grundproblematik. Und ich verstehe das total, was Limpert da schreibt, aber das Ding ist, wie will man es anders machen? Das wäre die große Frage. Also er plädiert für eine differenzierte Darstellung der Musikgenres. Er problematisiert zum Beispiel die Grammys. Dasselbe Problem hast du ja eigentlich bei allen Awards, wenn das da heißt Hip-Hop Award für, und dann würdest du Casper nicht da einordnen, weil viele sagen würden, ja, das ist ja eigentlich Rock. Aber wenn du den bei Rock einordnest, würden die Rocker sagen, ja, okay, das ist zwar vom Instrumental Rock, aber der Typ rappt ja da drauf. So. Das heißt, das sind diese Leute, die zwischen den Stühlen sitzen eigentlich. Und wie will man das, was ist die Lösung? Wie viel Kategorien bei Awards möchtest du einführen und einziehen, um das Problem aufzulösen? Hast du eine Idee? Weil ich hätte jetzt auch keine.
Ich glaube, der Denkansatz ist einfach falsch, weil ich finde immer, dass die Musik, also die Industrie und jetzt sagen wir auch mal die ganze Award-Verleihungsindustrie, haben wir das gleiche Problem in Deutschland, wie du gerade schon gesagt hast, die hinken eigentlich eher der Kategorisierung hinterher. Und ich finde, das braucht es auch nicht. Also dieses Argument, das Limpert ja auch gesehen hat, dass er sagt, okay, könnte sein, dass die Labels das nicht machen, weil die Hörer überfordern, wenn die jetzt sagen würden, hier, einer unserer Country-Rap-Trapper 2020 ist, dann kann ich das total gut verstehen und ich weiß auch nicht, ob man so eine Kategorisierung braucht, weil ich finde immer, dass die Musik und die Kunst den Takt vorgibt. Und wenn wir jetzt merken, okay, hier ist ein Genre, also das ist ja die letzten Jahre passiert, man schaut sich die 1Live-Krone an oder so, also Awards, Veranstaltungen, wo plötzlich nachjustiert werden musste, weil man gemerkt hat, okay, wenn wir halt von 10 Kategorien eigentlich nur noch in jeder Kategorie Rap gewinnt in irgendeiner absurden Form. Vielleicht müssen wir mehr Rap-Kategorien aufmachen, weil diese eine Award-Kategorie Rap kommt dem aktuellen Trend, dass eigentlich nur noch Rapper in den Charts sind oder viele Rapper in den Charts sind, nicht mehr hinterher. Und ich finde, also ich finde, die Musikindustrie sollte da auch gar nicht den Takt vorgeben. Und in dem Moment, wo Universal oder Sony ein Musikgenre als solches benennen und da Künstler einsortieren, geben die ja in einer gewissen Form, oder jetzt sagen wir mal Spotify, die plötzlich eine Playlist aufmacht, wo man sagt, okay, jetzt gibt's Künstler, die genau dieses Genre bedienen, dann wird sich, und das sieht man ja auch, dass sich viele Künstler an so Vorgaben orientieren, weil es am Ende um Erfolg geht. Also der Künstler sagt nicht, ich will Spotify gefallen, sondern der Künstler sagt, ich will Geld verdienen. Und wenn ich so Geld verdiene, okay, dann bin ich jetzt eben euer Country-Trap-Rapper, den ihr so gerne haben wollt. Und deswegen finde ich es gut, wenn man das offen lässt und eher schaut, was ist denn für Musik tatsächlich am Markt. Und ich finde es schwierig und veraltet und ich finde, das ist auch eine berechtigte Kritik, beispielsweise bei Awards, dass es so bestimmte Kategorien gibt. Ein großes Thema war da ja Tyler, the Creator. Es kommt auch in diesem Artikel vor, dass er sich so ein bisschen daran reibt, an diesem Begriff Urban und dass Urban immer so als eine Award-Kategorie gehandelt wird und er, also seiner Meinung nach ist Urban einfach nur ein politisch korrekter Begriff für Musik von Schwarzen, aber natürlich, also ist so ein bisschen, er hat, Tyler, the Creator, hat es dann im späteren Interview auch so erzählt und meint, das ist ein bisschen so, wie wenn man der kleinen Cousine, die beim Playsee spielen mitzocken will, den Player in die Hand gibt, der nicht verbunden ist und sagt, hier spiel mit, hier ist dein Urban. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dieses Bild. Und ich finde auch, dass diese Einteilung in Kategorien immer wieder Kritik bekommen sollte. Aber ich finde den natürlichen Weg, dass ein Award Kategorien aufstellt, die Künstler dann sagen, ja, danke für den Preis, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn ihr das so und so macht. Und die nächsten Jahre ist es dann anders. Ist mir lieber, als wenn die Musikindustrie plötzlich denkt, sie geben den Takt an, wie sowas einteilungstechnisch funktioniert. Und deswegen würde ich ganz wegkommen von dieser Idee, dass das von der Industrie kommen soll, hin zu Künstler sollen machen, was sie wollen. Die Industrie muss darauf reagieren, aber eben reagieren und nicht den Ton angeben.
Naja, also der Punkt ist ja, dass es geht ja um Kommunikation und Orientierung. Du musst dich ja irgendwie, also alle, wir alle müssen uns steuern und dafür brauchen wir klare, definierte Worte, Dinge, Sätze, wenn wir miteinander sprechen, dass wir alle dasselbe verstehen. Also das ist ja auch, wir sind ja auch Teil der Musikindustrie als Musikjournalisten und wenn wir haben dasselbe Problem, wenn wir nämlich mit dem Publikum sprechen, müssen wir verdeutlichen, ja, was wir eigentlich meinen, auch wer wir sind, also dass bei uns eben nicht Heavy-Metal-Fans landen. Also ne, ihr seid alle herzlich willkommen und ich weiß auch, dass es viele gibt, aber ich will nur darauf hinaus, weswegen diese Begrifflichkeiten tatsächlich so extrem wichtig sind. Aber, und das ist halt, da kommt Limpert am Ende des Textes auch auf den Punkt, die Schwierigkeit besteht darin, dass sehr viele Begriffe gar nicht verstanden werden. Also ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Als ich angefangen habe, Deutschrap-Partys zu machen, war das total, das war vor, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren so mäßig, war das als Vorstellung total seltsam. Ja, du hattest eine Rap-Party, fertig. Dass du eine Deutschrap-Party machst, war so, hä, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann habe ich da natürlich Deutschrap gespielt, sehr viel aus dem klassischen Sektor, was mal Hits war, weil ich natürlich als DJ mir überlegen muss, ich muss ja das spielen, was hoffentlich eine Mehrheit der Besucher auch kennt und verarbeiten kann. Das hat erstmal damals soweit so gut funktioniert. Und dann ging aber diese Single-Hit-Kanonade des Deutschraps ja auch los. Und natürlich habe ich mein Set damit angereichert mit moderneren, zeitgenössischeren Sachen. Das hat auch funktioniert, aber irgendwann habe ich dann im Gespräch mit den Türstehern mitbekommen, dass die immer gefragt werden, weil die dann mich gefragt haben, was sollen wir den Leuten sagen, was hier heute Abend läuft? Dann habe ich gesagt, Deutschrap. Dann haben die mir hinterher zurückgespiegelt, ey, wir sagen Deutschrap, aber ja, die verstehen das irgendwie nicht. Also das heißt, die sind dann rausgekommen und haben gesagt, das ist doch gar kein Deutschrap. Das heißt, die Vorstellung des Begriffes hat sich relativ schnell gewandelt, weil natürlich die Leute unter Deutschrap dann nur die aktuellen Chart-Hits verstanden haben, die ja in der Ästhetik eher Trap sind und eben nicht diese der Boom-Bap-artige Katalog, den ich da hatte. Das heißt, ich musste dann schon oben an der Tür sagen, es ist 90er Deutschrap. Also du musst immer mehr sozusagen Text und Wort hinzufügen, um zu verdeutlichen, worum es sich eigentlich handelt. Und das ist genau das Problem. Also Rap ist vom Potenzial her eine alles, es kann alles sein, es ist ein Chamäleon. Und das tut es auch. Es gibt eben Rap in allen Varianten und dementsprechend verstehe ich den Zwang zu differenzieren, aber es ist trotzdem nicht so einfach, weil wie viele Award-Kategorien willst du machen? Das ist es ja so schon, dass ja ein Award viel zu lang ist und zu langweilig. Also da hast du so diese Schwierigkeit und auch in der sonstigen Kommunikation, weil er bezieht sich auch stark auf die Playlisten. Er sagt da zum Beispiel, anstatt plumper Verallgemeinerungen wären detaillierte musikalische Differenzierungen angebracht. Wie wäre es zum Beispiel endlich mal mit kuratierten Subgenre-Playlisten, die zumindest versuchen, die musikalische Vielfalt im Rap abzubilden, unabhängig vom Hitpotenzial und der Beliebtheit der Artists. Also das bezieht sich natürlich auf die Modus Mio Playlist, die einen bestimmten Sound hat, und alles andere fällt links und rechts runter. Und auch das bemerke ich, für ganz viele Leute ist Deutschrap ausschließlich, was in dieser Modus Mio Playlist stattfindet, und zwar sowohl positiv als auch negativ. Die Genervten sagen, hör dir den Scheiß da an, und die, die es geil finden, sagen, boah, Hammer, alles andere ist wack. Aber es kommt beiden so vor, als würde ja nichts anderes mehr existieren als das, was da drin ist. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen, ich verstehe den Ansatz, was er da sagt. Die Frage ist, warum wird es nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil es nicht funktioniert. Das Publikum also gar nicht weiß, dass diese Subgenres existieren. Diese Namen müssten erst etabliert ja sein, weil ganz ehrlich, du und ich haben ja auch gesagt, was ist Drill? So, wie funktioniert das? Und wir mussten es dann einmal erklären und es wird langsam kommen, aber dass die Langsamkeit ist genau dieses Erklärungsbedürftige, dass die Leute erstmal erlernen müssen, was da los ist, weil die Mehrheit der Leute, ich meine es nicht negativ, aber die Mehrheit der Leute ja, hat von Musik
genau
keine Ahnung. Also die hören die und die mögen die, aber die können nicht benennen, das ist eine Bassdrum, das ist eine Snare und das ist Rock und das ist Country. Das
und
ist
es kann
auch
ja auch, also das ist halt das
gesagt,
Ding,
ist klar, das ja
jetzt
auch
für,
egal.
In unserem Bereich ist es interessant, wenn man das unterscheiden kann, aber für den normalen Konsumenten von Musik ist es auch nicht wichtig. Und dieses, dass man selbst sagt, keine Ahnung, ich kann nicht erklären, warum, aber das finde ich ganz cool und das nicht. Ich verstehe dieses eine schlagende Herz auch in Limpert, dass man sagt, okay, in dem Moment, in dem sich eine Modus Mio Playlist etabliert, sterben ganz viele viele andere kleine Playlists, die nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen. Und das, was da gesetzt wird, ist Standard. Es gibt so eine Zeile aus El Goonies Track Alle gegen Alle, wo er rappt: Rapper ändern für den Algorithmus ihren Sound, Playlisten-Rassismus. Wenn du anders bist, dann bist du raus. Adlib, Modus Mio. Ich verstehe die Kritik da von El Goonie und ich verstehe auch, was Limbert da sagen will. Auf der anderen Seite denke ich aber, hey, die meisten Leute sehen das nicht aus der Perspektive der Musikschaffenden oder der musikarbeitenden Menschen, sondern einfach aus einer Konsumentenidee. Und diese Konsumentenidee ist für die meisten gar nicht so speziell, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich glaube, dass große Streaming-Anbieter wie Spotify natürlich dagegen ansteuern können. Und es gibt ja solche Subgenre-Playlists, die haben einfach nur nicht die Aufmerksamkeit. Und dann frage ich mich halt, ist es das System, ist es der Konsument oder bedingt sich das halt zusammen? Natürlich wird die Modus Mio-Playlist viel krasser kuratiert, weil da so viele Hörer drauf sind. Wenn Hörer auf kleineren Playlists wären, dann würden die ja auch krasser kuratiert werden. Aber das ist dann halt die Frage, so ein bisschen Henne- oder Ei-Frage again. Wer bedingt hier was? Und ich glaube, dass es halt ein Gegenspiel aus beiden ist. Und natürlich kann man das versuchen, ein bisschen aufzubrechen. Ich finde auch, dass Spotify, also ich meine, ich arbeite momentan überhaupt nicht mit denen zusammen, aber trotzdem finde ich so von der Außenbetrachtung sind die ein sehr fortschrittliches Unternehmen jetzt mit Reaktionen auf Black Lives Matter und Playlisten umtauschen und so. Ich finde, das geht schon alles in die richtige Richtung. Ich glaube, dass das auch mehr vom Hörer kommen muss. Dieser Wunsch, mal in andere Playlisten reinzusliden. Und wenn der Wunsch nicht da ist, dann ist es ja okay, dass sie das Augenmerk auf Modus Mio setzen.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil woher weiß der User, dass er diesen Wunsch haben könnte?
Naja, die Playlisten sind da.
Also wie soll ich mir etwas wünschen, von dem ich gar nicht weiß, dass es da ist?
Nee, die Playlisten sind da, das stimmt einfach nicht. Wenn du auf Spotify gehst, dann hast du zwar diese 5, 6 großen Playlists, aber wenn du die durchgehört hast, dann findest du ganz viele kleinere Playlists, die einfach nicht so viele Follower haben.
Aber ich verstehe, was du sagst, aber das ist meine Erfahrung. Wenn ich eine Radiosendung mache mit Newcomer-Shit, und ich poste die Playlist, also wo du dann einfach siehst, wer ist da drin, welche Künstler feature ich in meiner Newcomer-Sendung.
Ja.
Dann lese ich schon mal die Reaktion, die kennt man ja alle nicht. Wo ich so denke, ja, das ist der Sinn der Sendung und wenn du neugierig wärst, würdest du einfach draufgehen. Aber, und das ist halt, ich sag mal so funktioniert ja auch Werbung. Wenn du vor einem riesigen Regal Cornflakes stehst, in Amerika ist das ja einfach so, die Supermärkte, wenn die sehr large sind, stehst du wirklich vor einer Wand, die unfassbar riesig ist. Und ich merke das an mir selber, wie ich dann, dass ich selber konditioniert bin und am ehesten zu der Cornflakes-Sorte greife, die ich schon kenne. Und wenn es nur aus Werbung ist, also ich habe sozusagen durch die Werbung eine Form von emotionaler Beziehung schon aufgebaut, was mich selber an mir geschockt hat in der Sekunde, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich diesem Produkt jetzt gerade vertrauter gegenüber, weswegen meine Kaufbereitschaft höher ist als allen anderen auf dieser 10 Meter Cornflakes-Wand. Und also ich verstehe schon den Impuls des Users zu sagen, ich kenne davon nichts. Und das ist die Problematik, über die wir hier eigentlich gerade sprechen. Das heißt, du kannst so viele Subgenre-Namen theoretisch aufmachen, wie du willst, wenn die dir nichts sagen. Also sie sind nicht verknüpft mit einer emotionalen Information, die dir den Zugang erleichtert. Und ich glaube, dass das ist die Problematik, über die wir sprechen. Und wie kann man das aufbrechen? Oder gäbe es eine Möglichkeit, das aufzubrechen? Ich glaube schon, wenn man mutiger wäre, von Spotify aus in der Modus Mio-Playlist auch Songs da reinzupacken, die da wie eine Art, ja, die anders sind, die vielleicht sogar wie ein Unterbrecher sind.
Mm.
Aber ich verstehe auch, das kenne ich aus der Fernsehforschung, nennt sich Audience Flow. Das heißt, die Sendungen an einem Abend werden so hintereinander gestaltet, dass du möglichst nicht wegschaltest. Dass es in einem Fluss bleibt, es keine Störer gibt und du theoretisch den ganzen Abend nur auf einem Sender bist, weil darüber wiederum, und da sind wir wieder ganz toll beim Geldverdienen, weil darüber ja die Werbung verkauft wird. Und das geht nur, wenn du dein Publikum hältst. Und bei wachsender Konkurrenz ist der Druck größer, das Publikum nicht abzuschrecken. Also egal, wie rum man es dreht, es ist immer einfach alles fucking crazy, Alter. Und es geht immer nur um diese fucking Kohle, Alter. Ja.
Nun gut, Falk, wir haben schon über das große, unsagbar lustige Angelcamp von Knossi gesprochen. Also wirklich contenttechnisch, ich ziehe mir da persönlich sehr, sehr viel raus. Aber jetzt ist das Ganze nochmal getoppt worden, sozusagen die Sahnehaube obendrauf, weil der einzig wahre Tanzverbot Gast in diesem Camp war und einen weiteren Gibberish-Rap-Track von sich gegeben hat. Man muss ja sagen, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, wir haben es ja eigentlich schon besprochen, aber man kann ja nochmal drauf eingehen. Tanzverbot hat ja diese Traumsprache, in der er eben im Flow rappt, aber eben in totaler Traumsprache. Er hat es, die Tracks heißen schon sehr lustig. Also jetzt dieser Track heißt Die Wahrheit. Der letzte hieß Mein Leben und der war aus September 2018 und im Dezember 2018 kam der Track Real Talk.
Weiß man eigentlich, warum, also die Tracks, die ja kein, also der Text ist, den er rappt, das ist ja keine Sprache, das ist eine lautmalerische, lautmalerische Fantasiesprache. Warum die Songs dann trotzdem normale Titel haben, weiß man das?
Ich glaube, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Erfolgsrezept ist, er nimmt sich halt, also man kann das ja so zum Joke machen, aber man kann das halt auch ernsthaft machen. Und ich glaube, dass das so eine Form von, ich ziehe das ernsthaft durch, ich gebe den Tracks, ich meine, da ist natürlich ein zwinkerndes Auge dabei, wenn du den Track Real Talk nennst und dann einfach kein existierendes Wort sagst. Aber dass er das alles in so einem Rap-Mantel macht, den Flow auch in einem Rap-Mantel macht, die Auftritte sind total rap-technisch, aber dann der Inhalt ist völliger Quatsch. Aber dieser Quatsch wird ja auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit transportiert. Also er setzt ja jetzt nicht ab und fängt an zu prusten und macht sich über sich selbst lustig, sondern er zieht es schon ernsthaft durch. Da ist eine gewisse Form von Leidenschaft auf jeden Fall dabei für Rap, auch wenn
also er
der Inhalt,
fühlt das voll.
Ja, ja, voll. Genau, er fühlt es richtig.
Aber nicht nur er. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass große Teile des Publikums das auch fresh finde ich, wenn ich Kommentare lese, dann steht da drunter, okay, ey, ja, der kann gut flowen und die Betonung ist gut und bei dem, also er hat das ja auch bei JamFM war das, glaube ich, im Radio gemacht, da gab es auch im Grunde nur Positives zu hören und bei dem Angelcamp war ja sein, wenn ich das richtig gesehen habe, sein DJ hinter ihm Sido.
Also das finde ich wirklich eiskalt.
Und der hängt
das
ja auch viel mit Sido gerade rum.
Ja. Ja, aber trotzdem, dass du in dem Moment, wo Sido in deinem Rücken steht und den DJ memt, also einer der größten Rapper in Deutschland, der auf jeden Fall einen unverkennbaren Flow hat und rappen kann und du stellst dich dahin und du machst es und du machst es mit einer Ernsthaftigkeit, wo man merkt, das ist jetzt hier kein, also auch Sido steht da hinten ja ernsthaft. Das fand ich von der Inszenierung und von dem, wie man das aufzieht, so ehrlich und toll, dass das, glaube ich, auch dieser liebenswerte Punkt ist, weswegen da keiner sagt, der verarscht Rap oder so. Nee, der fühlt Rap. Er fühlt Rap nur sehr anders als alle anderen Menschen.
Wie geht's dir denn? Also du würdest du dir ein Album holen? Ein Tanzverbot-Album?
Also
sagen wir mal 16 Songs.
Mhm. Ja, kommt jetzt auf die Tracks an, kommt jetzt auf den Inhalt an. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, also ich verstehe dieses Gibberish total gut, weil ich auch super früh angefangen habe so zu rappen und halt kein Englisch verstanden habe. Und also zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich als Kind immer, mein Vater hat das aufgeschrieben, ich habe englische Tracks gehört und zum Beispiel I feel lonely, lonely. Dieser Track, den habe ich als Kind immer gehört und habe immer, bei uns zu Hause heißt noch nicht, sagt man Noni. Also ich bin Noni da oder so. Und ich habe immer gedacht, die singen halt Noni. Und mein Vater hat halt das aufgeschrieben, weil er das so funny fand, dass ich halt fest davon überzeugt war. Ich habe irgendwie ganz lange nicht gecheckt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt auf der Welt und dachte, alle sprechen unsere Sprache, also Deutsch oder beziehungsweise Schwäbisch.
Ja.
Und ich verstehe es einfach nicht richtig. Und also Schwäbisch, Middle of the World, das Zentrum der Erde. Als Kind hat man ja so ein bisschen dieses ich-zentrierte Weltbild, die Sonne scheint, weil ich gut drauf bin und heute ist Regen, weil das, also das ist so soziologisch ein anerkanntes Phänomen, dass Kinder eben denken, die Welt ist für sie da, was ja eigentlich auch erfrischend ist. Ich dachte das bei Tracks auf jeden Fall auch und hab halt immer I feel no, nee, das ist Noni, no, 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 Noni gesungen. Und das hat sich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei mir etabliert, dass ich bis heute, fällt es mir schwer, Englisch mitzurappen, weil ich sofort in der Traumsprache von Mia reinslide und das nicht mache. Deswegen, ich kann Tanzverbot da sehr, sehr gut verstehen. Wenn man das über Jahrzehnte macht, dann kann man das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rüberbringen, die nur lustig wird, wenn andere zuhören, weil andere sagen, hä, bist du bescheuert? Das heißt doch gar nicht Resonä. Das heißt, I don't know. Also irgendwas, wo du dir denkst, hä, wieso kommt man denn da drauf? Und deswegen, ich finde es sympathisch, dass er das macht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mehr als ein, ja cool, ich mach das auch, habe ich nicht, weil ich ja schon auch einfach Lyrik mag. Und in dem Moment, in dem Tanzverbot es macht, kann ich ihm vollen Respekt geben für Flow und wie er auftritt und alles toll. Aber würde ich mir den Track jetzt mehrmals anhören? Ich habe das damals mehrmals gehört, weil ich das so lustig fand, dass es jemand anderes, also ich habe das noch nie so in meinem Umfeld gesehen, dass es jemand so macht wie ich. Und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir so, ach geil, lustig. Es gibt doch mehr Menschen, die das auch können. Da hat es aber bei mir aufgehört. Wie geht's dir? Ist das ein Track, wo du sagst, wenn der Beat jetzt richtig nice wäre, würdest du es auf einer Party spielen beispielsweise?
Also wenn der Track nice ist, und ich komme ja immer vom Beat her, also wenn der Beat dope ist, dann, ich will nicht sagen, ist mir egal, was da drauf gerappt ist, aber ich will es mal anders formulieren. Wenn du Englisch oder eine Sprache nicht verstehst, ist sie ja im Grunde für dich auch sowas wie Gibberish. So, das heißt, ja, für dich als Kind war Englisch einfach, alle, die Englisch gesprochen haben, waren Tanzverbot für dich.
Ja.
Weil du inhaltlich natürlich nichts verstanden hast. Und mir ging das natürlich genauso. Ich habe aber trotzdem gefühlt, also die Energie, die das ist ja, wenn die Stimme, der Rapper ist für mich wie ein weiteres Instrument in einer Band und dementsprechend muss er für mich auch agieren, er muss die Musik, dieses Musikbett, was da ist, muss er bereichern und der Inhalt kommt dann nochmal danach. Erstmal geht es ums Musikalische für mich und als Kind, wie gesagt, ich habe die Texte auch nicht verstanden, aber ich habe es trotzdem gefühlt und mich ja extrem dann dafür begeistert. Und ich glaube, dass das vielen so geht. Also das heißt, die Textinformation ist vermeintlich nicht so wichtig. Aber, und jetzt kommt die kleine Einschränkung, es ist zwar für mich natürlich, also wenn ich französischen Rap höre, verstehe ich so gut wie nichts. Egal, alles was außer Englischem und Deutschem verstehe ich so gut wie nichts. Das ist also alles gibberish, aber es ist ja trotzdem eine feststehende Sprache, wo nicht jedes dritte Wort das Ähnliche ist wie da, drei Worte davor halt.
Ja,
ja. Und ich sag mal so, wenn, und weil ich habe mir das dann angehört bei Tanzverbot, es klingt halt schon sehr ähnlich innerhalb eines Tracks. Und wenn ich das dann 16 Mal habe, sprich die Diversität der Worte und das Phonetische, ja, da sind wir wieder bei diesem Instrument. Wenn jemand ist vielleicht hinkt der Vergleich am Ende des Tages. Ich glaube aber, dass trotzdem die meisten das nachvollziehen können, wenn ich mit meiner Trompete 50 mal denselben Ton über ein Album ziehe oder Phrasierungen oder wie immer man das dann am Ende auch nennen mag, dann kann es schnell langweilig werden. Und das ist bei mir, glaube ich, der Punkt.
Ja.
Und bei mir wird schon, also es schaffen schon Rapper, die richtige Sprache benutzen, über 16 Songs mich zu langweilen. Ich meine das, ja nicht böse.
Ja, aber es ist ein nicer Front trotzdem.
Naja, es ist einfach die Realität. Ich tendiere tatsächlich eher zu kürzeren Alben, wo nur 10 Songs drauf sind, weil die Abnutzungserscheinung eines Solo, ja, aber ist so, ein Solo-Rapper langweilt mich über 10 Songs weniger, wenn es recht gleichförmig durchproduziert ist, als wenn der mir da 20 hinklatscht, weil ab dem 10., 11., 12. denke ich so, oh, noch einer, oh, noch einer. Deswegen bin ich tatsächlich auch Fan von dem alten Bandkonstrukt, also wo 2 oder 3 Rapper sind, weil mir geht es dann um Abwechslung. Deswegen ist das für mich zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nachvollziehen kann, dass Songs, weil alle sagen, die Songs werden kürzer, weil Spotify schuld ist, weil der nächste Play-Index und damit die nächste Geldausschüttung schneller kommen muss. Für mich ist es auch eine Erlösung, weil ich brauche keine 3 Verses über 20 Songs von immer demselben Rapper, der immer gleich betont, ja, und sondern dann lieber 3 Rapper auf einem Track oder
Ja, also was ich bei dem Gibberish interessant fand, ich habe mir die Sprache mal so ein bisschen genauer angesehen, ist, dass er jetzt in dem Track Die Wahrheit, also dem neuen Track, den er im Angelcamp performt hat, da hat er sich für mich im Gibberish fast schon japanisch oder so angehört. Da ist zum Beispiel eine Zeile, die geht Helleneme ne wasite kami wasiko. Was ich
die
finde,
hast du auch jetzt wirklich abgeschrieben.
Ja, die habe ich jetzt rausgeschrieben.
Und hast du mal kontrolliert, weil das fände ich auch etwas, was, weil das Ding ist, ja, ganz kurzes anderes Beispiel, wenn du, es wird den Beginnern gerne vorgeworfen, dass ihre Texte zu simpel geschrieben sind. Das war zum letzten Album eine Kritik, die ich in einigen Reviews geschrieben habe. Ja, das kann man heute nicht mehr so machen und bla bla. Wo ich so denke, sorry, aber da hat jemand offensichtlich nicht verstanden, dass das schon das Geheimnis vor 20 Jahren von den Beginnern war, nämlich Zeilen, die man mitrappen kann. Das heißt, im Club bin ich dann als DJ jemand, der bei und ein Arschtreter mache ich die Mucke aus, damit das ganze Publikum ja im Chor sagen kann, Arschtreter. So. Ja. Das ist dasselbe mit Ahnma, Digga, ja, Digga, Ahnma ist dasselbe. Das heißt aber, es muss immer wieder kommen, damit es überhaupt gelernt werden kann. Hast du mal kontrolliert, ob dieselbe Zeile an derselben Stelle in der recordeten Version des Songs im Gegensatz zu live oder andersrum so ist? Also macht er immer denselben Gibberish-Text auf denselben Beat?
Ja, da würde ich jetzt, also es ist nur eine Vermutung, ja. Aber er hat diesen Text, also er hat die Zeile so in anderer Form, nicht genau der gleichen Form, aber in relativ ähnlicher Form an anderen Stellen nochmal gebracht. Und ich glaube, dass es mit dem mit der Spontanität des Gibberish zu tun hat, weil es gibt ja zwei Methoden, das zu machen. Erstens, man hat seine Traumsprache so etabliert, dass man frei rappen kann, dann wiederholt es sich aber, weil Rap halt super schnell ist. Und wenn du keinen Sinn hast, den du runterrappst, also irgendwie eine Bedeutung des Textes, dann wiederholst du immer wieder Phrasen, die für dich angenehm zu sprechen sind, um in dem Flow zu bleiben.
Ey, deswegen, weißt du, dass wenn wir beim Freestyle-Rappen ist es folgende Zeile, ich weiß ganz genau, wenn du dir Freestyle-Raps aus den 90ern anhörst, 1000 ja Stück, kommt diese Zeile in jedem Rap 100 Mal vor. Ich weiß ganz genau.
Ja. Ja.
Krass.
Und eigentlich ist Helleneme Wasiko genau so eine Line für Tanzverbot in dem Track, weil er auch, und das kommt jetzt, da komme ich jetzt eigentlich schon zur zweiten Art, wie man Gibberish verwenden kann, weil er in dem Fall kein Handy hat, wo er abliest. Was er bei seinem ersten Track Mein Leben hat, weil da nutzt er nämlich die andere Form von Gibberish, und zwar, dass er in seiner Traumsprache den Wortlaut, der tatsächlich in einem Track vorkommt, memt. Nämlich hört sich dieses Gibberish viel englischer an. Da sagt er zum Beispiel sowas wie Gillemane Warsiken wasn't when the ma say. Und when the ma say sind halt alles Worte, die es im Englischen in einer Form gibt. Natürlich sind die hier immer noch komplett komisch aneinander gereiht, aber ich glaube, dass er damals, weil er den kompletten Track da vom Handy abliest und man sieht richtig, wie seine Augen da Zeilen folgen. Also er hat es nicht nur einfach so zum Fun, sondern er hat sich, glaube ich, den Track angehört und hat sich die Worte so runtergeschrieben, dass es sich für ihn flüssig runterliest. Und das zeigt mir eigentlich, dass da sein Gibberish, also ich habe jetzt mal einfach zwei Versionen vorbereitet. Du kannst, ich nehme jetzt mal zwei Versionen mit einer Melodie im Track, weil es schwierig ist, ohne Beat und ohne Melodie zu rappen. Du könntest, was du Liebe nennst, entweder singen irgendwie sowas wie Gille Saki wa me so komma liebe se. Also irgendwas, das ist sein erstes, sein japanisch angemutetes Gibberish, oder du nimmst
also du
halt
lässt
Worte,
dich jetzt, du lässt dich jetzt von seinem Gibberish inspirieren, verstehe ich das richtig?
Genau, ja. Ich interpretiere gerade zwei Versionen. Oder du nimmst halt die bestehenden Worte und gibberischst die um und sagst halt Wazy Wanessa, komm, there was a Liebesens. Also so ein bisschen die, du bist trotzdem noch in kompletten Traumworten, aber du nimmst zum Beispiel Liebesens und textest das so ein bisschen um, dass es sich halt nach einem ähnlichen Track anhört. Und ich glaube, das hat er beim ersten gemacht. Deswegen Shoutout an Tanzverbot. Ich finde beide Versionen, das Ablesen finde ich krass, weil er liest ja eine Traumsprache ab. Und das frei Performen finde ich krass, weil ja klar, du sagst, es wiederholt sich im Klang und im Ton sehr bei dem Angelcamp-Ding, aber Sido steht 2 Meter hinter ihm. Das ist ein Live-Auftritt und er kriegt es trotzdem hin, dass da ein Flow drin ist, wo du dir denkst, wow, krass, wieso verhaspelt er sich nicht, wieso setzt er nicht ab? Und das so stoisch durchzuziehen, ist schon auf jeden Fall eine Kunst, wo ich mir denke, ja, Gillamanawah was a Mickey May.
Schön. Einfach nochmal Statement rausgeballert am Ende.
Real Talk an dieser Stelle.
Das Ding ist ja auch so, so sehr man das vielleicht auch amüsant finden kann, ist es tatsächlich wiederum rückwärts gesehen eine Technik, um Flows zu entwickeln. Und ich weiß definitiv von Haftbefehl, dass er auf alle seine Beats erstmal so gibberish Flows ausprobiert, bevor er dann das durch richtige Worte ersetzt. Das heißt, das, was Tanzverbot da sozusagen macht, ist, dass wir mal zugucken können, wie bei einigen anderen Rappern Songs entstehen. Es gibt aber auch andere Rapper, die wiederum direkt, die kommen dann aber auch oft vom Freestylen, also so wie Samy Deluxe, der früher bestimmt auch mal gesagt hat, ich weiß ganz genau, aber der inzwischen so viel da geübt hat und so ein King ist, dass er tatsächlich komplett freestylen kann. Und auch da war ich einmal im Studio dabei, wo er sozusagen, also er schreibt seine Texte nicht mehr, sondern er macht die komplett im Kopf. Es ist aber auch kein Freestyle in dem Sinne, dass er alles in einem Fluss sofort durchrappt, sondern er testet die Zeilen über solche Freestyle-Sachen und memorize die dann aber direkt im Kopf. Er schreibt nichts auf. Und manchmal spittet er sie sogar Line für Line. Also es gibt Rapper, die das dann Line für Line einrappen und man es trotzdem aber auch nicht merkt. Also es klingt dann auch stimmlich wie aus einem Fluss. Das ist schon faszinierend. Aber am Ende des Tages, hey, es ist auch deren Profession, deren Job. Die machen den ganzen Tag theoretisch nichts anderes. Die können das natürlich und sind einfach talentierte Leute.
Falk Schacht, hast du einen Track der Woche eigentlich?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen, er ist jetzt natürlich dann schon ein bisschen älter, das lässt sich nicht vermeiden, wenn wir das hier voraufzeichnen, aber es handelt sich um den Track Für uns von Megalo und Gringo.
Ah, nice.
Ich bin nämlich, also Gringo fehlt mir ein bisschen, er war ja mal eine Zeit lang wirklich fast omnipräsent und jetzt ist wie so ein bisschen wie so ein Loch.
Er ist auch aus dem Kitsch Creek Album rausgeflogen.
Wie rausgeflogen?
Aua. Gringo ist sauer. Der hat doch so eine Special-Version von Kitschkrieg bekommen, die ist aber nicht auf dem Kitschkrieg-Album, das jetzt auch schon eine Woche draußen ist, wenn der Podcast online geht. Also
du meinst jetzt den Solo-Track, den er...
Genau. Ja.
Ach so, ja. Ja, aber der ist ja vorher... Also sie haben, glaube ich, zwei Songs, die vorher released waren auf dem Album,
ja,
und der Rest ist neu. Ja.
Ja, aber wenn die Songs, die vorher released wurden, also die Banger sind drauf und da, also war ich überrascht, dass Gringo da rausgefallen ist, aber es ist ja gut, dass du jetzt hier ausgleichende Gerechtigkeit hast und
voll
Gringo auf die Playlist auf Spotify packst.
Absolut.
Die findet ihr übrigens unter Schacht und Wasabi, die Deutschrap-Playlist.
Check das auf jeden Fall aus. Was ist dein Track der Woche?
Ich würde jetzt einfach mal, weil es ein guter, ich wollte jetzt gerade sagen Downer, aber es ist ja gar kein Downer, aber literarisch ist es auf jeden Fall ein Downer, nämlich von Tanzverbot Die Wahrheit. Ich habe gerade nachgesehen, der hat immerhin 20.900 Plays auf Spotify, den packe ich auch nochmal auf unsere Playlist, dann kriegt er noch ein paar mehr Plays. Ja.
Sehr gut. Und dann könnt ihr auch mal auschecken, wie das so klingt, was Tanzverbot macht und das so klingt, so ähnlich wie das, was Haftbefehl dann nicht veröffentlicht. Das, mich würde ja auch mal interessieren, es gibt ja auch so, wenn du für andere Rapper was schreibst, wird ja auch teilweise das von dem Rapper, der es geschrieben hat, eingerappt als Pilotspur.
Mm.
Und ich frage mich, ob es auch Gibberish-Pilotspuren gibt. Und
oh, bitte, werden die mal geleakt.
Das, stell dir tatsächlich jetzt ein Album vor,
oh,
von etablierten Rappern, wo alles Gibberish ist.
Es wäre großes Kino auf jeden Fall. Real Talk.
Auf jeden Fall. Ey, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Also du hast ihn schon gehabt, wenn das, oder du bist da, wenn das hier läuft oder so. Aber
ja.
Euch natürlich da draußen auch. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Und bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder bei Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast.
Alles klar, mach's gut, Volk Schacht. Tschüssi.
Tschüss.
Puls.